Radio Magic City
Am Telefon verbunden bin ich jetzt mit Joachim Oellerich vom Mieterecho, was wiederum die Zeitung der Berliner Mietergemeinschaft ist. Hallo, Herr Oellerich.
Hallo, Frau Kessel.
Wir haben das letzte Mal gesprochen, und das war auch das erste Mal, aber das war sehr toll, vor 2 Jahren. Da haben wir mal so einen Rundumblick gemacht über die Situation in Berlin. Das war noch bevor dieses Volksbegehren gestartet wurde zur Enteignung. Da kommen wir auch noch drauf. Aber was ich mir vor allen Dingen gemerkt habe, ist, dass viel zu wenig Wohnungen in Berlin gebaut werden. Hat sich das geändert in den letzten 2 Jahren?
Nein, das hat sich in den letzten 2 Jahren nicht überholt, nicht geändert. Also die Bauleistungen, die bleiben auch hinter den Koalitionsvorstellungen weit zurück, die seinerzeit im Koalitionspapier vereinbart worden sind.
Aber da klopfen doch denen wahrscheinlich einige Leute auf die Finger und sagen, hört mal, das ist euer Plan, bald ist Wahl, tut mal was?
Ja, also ich meine, das wäre ganz schön, wenn man dieses Klopfen vernehmen könnte, aber irgendwie dümpelt die ganze Geschichte vor sich hin und im Prinzip hat sich nichts geändert. Die Aufmerksamkeit hat jetzt der Mietendeckel und vor allen Dingen auch Deutsche Wohnen enteignen, also jetzt gerade in den letzten Tagen. Und dahinter verschwindet das langfristige Problem, denke ich mal, dieser Schieflage zwischen Angebot und Nachfrage. Da ist im Grunde genommen nichts passiert, sondern ganz im Gegenteil, die Schere geht weiter auseinander.
Haben Sie da so grobe Zahlen, dass man sieht, diese Schere, von der Sie sprechen, wie weit klafft die?
Naja, also in den letzten Jahren, vielleicht so seit 2010, hatten wir einen durchschnittlichen Zuzug von ca. 40.000 Neuberlinerinnen. Das soll sich in dem letzten Jahr etwas abgeflacht haben. Ich denke, die Zahl ist so weit 26 eingependelt, aber ist wieder erhöht, ist noch offen. Und dazu müssten also, um einfach nur die Neuzuziehenden zu versorgen, mindestens 20.000 Wohnungen im Jahr gebaut werden. Und außerdem haben wir natürlich auch noch einen Schwund. Also man rechnet ja mit einem Schwund von ca. 1% des Bestandes. Und der Bestand sind 1,9 Millionen. Das wären also 19.000 Wohnungen, 1% davon. Die kämen nochmal dazu. Das sind Zahlen, die niemals erreicht werden. Also gebaut worden sind, denke ich, in den letzten Jahren gerade 15.000 Wohnungen insgesamt. Das Angebot bleibt immer hinter der Nachfrage zurück.
Insgesamt 15.000 oder pro Jahr dann?
Nee, pro Jahr. Ja.
Aber 40.000 werden ja gebraucht, wenn wir Schwund und
Zuwand? Nee, 40.000 werden nicht gebraucht, sondern 40.000 Menschen ziehen nach Berlin. Und wenn man davon ausgeht, dass zwei Menschen immer jeweils einen Haushalt bilden, wobei die Haushaltsgröße hier geringer ist, die liegt so, glaube ich, bei 1,75 Personen, aber bleiben wir bei zwei Personen pro Haushalt, dann würden 20.000 Wohnungen gebraucht werden.
Aber Sie haben doch gesagt, der Schwund ist nochmal 19.000 oder habe ich da falsch gerechnet?
Das kommt nochmal hinzu. Also es gibt ja daneben nochmal einen Schwund.
Und dann kommt man doch auf 40 insgesamt. 19 und 20 ist 39.
Ach so, ja.
So meinte ich das, ne? Also,
ja, gut, ja.
Das ist dann eigentlich schon eine beachtliche Zahl.
Wobei dieser Schwund nie berücksichtigt wird. Der taucht nie auf in der Diskussion.
Weiß man, wie viel Leerstand es in Berlin gibt?
Das hat man noch nie gewusst. Also man ist immer nur von Schätzungen ausgegangen und stützt sich dann dabei auf irgendwelche Zahlen, die über die Stromzählermessung oder auch über die Wärmeablesung ermittelt werden. Eine direkte Ermittlung von Leerständen ist gar nicht möglich. Und die Zahlen, die haben in früheren Zeiten immer dazu gedient, also den Neubau oder die Notwendigkeit des Neubaus zu nein, aber da sind wir dann in den Zeiten von Frau Junge-Reyer, die ist damit ganz brillant umgegangen und das hat sich aber nicht geändert. Ich würde aber sagen, dass der Leerstand hier weit überschätzt wird, obgleich ich nicht zweifeln würde, dass es auch spekulativen Leerstand gibt. Aber der dürfte überhaupt nicht das Problem sein, also jedenfalls nicht das Hauptproblem.
Jetzt haben wir gesagt, es fehlt also eindeutig Wohnungsneubau.
Ja.
Und die Leute, die hinter dem Volksentscheid stehen, die haben ja auch nie gesagt, wir lösen damit die Wohnungsprobleme in Berlin, sondern wir lösen eine Kategorie von Wohnungsproblemen. Vor 2 Jahren hat der ja ungefähr angefangen, wenn ich das richtig erinnere.
Ja, der hat vor 2 Jahren angefangen und ist dann irgendwo so ein bisschen auf der Strecke geblieben, also nicht ganz auf der Strecke, aber der Senat hat die Prüfung ungeheuer lange verzögert. Jetzt haben wir aber in den letzten Tagen ein Ergebnis. Ob das zufriedenstellend ist, mag dahingestellt sein. Also da gibt es sicherlich verschiedene Ansichten drüber.
Es wird ja erst dieser Vorschlag ausgearbeitet und da werden Unterschriften gesammelt, ob überhaupt dieser Volksentscheid durchgeführt werden soll. Und die erforderliche Anzahl Unterschriften wurde erreicht. Dann hätte eigentlich der nächste Schritt kommen sollen, wo dann über das konkrete Gesetz abgestimmt wird. Und dazu ist es dann aber nie gekommen.
Naja, also ein Gesetz ist ja nie vorgelegt worden, ein konkretes Gesetz, sondern der Volksentscheid hat zum Inhalt, dass der Senat verpflichtet wird, ein Gesetz zu erlassen. Ein Gesetz zur Enteignung bzw. Vergesellschaftung von Wohnungsbeständen oder von Wohnungsbauunternehmen, die über mehr als 3000 Wohnungen verfügen. Das ist der ursprüngliche Entwurf. Dieser Entwurf lag dem Senat ungefähr ein Jahr zur Prüfung vor. Der Senat hat aber dann eben halt darüber zu entscheiden, ob es zu dem eigentlichen Volksentscheid kommt oder beziehungsweise zu der Vorbereitung des Volksentscheides. Dazu braucht man 177.000 Unterschriften. Und der Senat hat jetzt mit den Initiatoren des Volksentscheids gewissermaßen einen Kompromiss ausgehandelt, wo die Aufforderung, ein Gesetz zu erlassen, verschwunden ist und der Senat nur noch aufgefordert wird, Maßnahmen zu ergreifen. Maßnahmen, die zur Vergesellschaftung, zur Überführung von Immobilien sowie Grund und Boden in Gemeineigentum zum Zwecke der Vergesellschaftung und so weiter. Und dann bezieht man sich auf Artikel 15 des Grundgesetzes führen.
Das ist ja ein bisschen enttäuschend, weil es ja erst von einem Gesetz die Rede war, was ja wahrscheinlich verbindlicher ist als Maßnahmen. Oder ist das jetzt eine juristische Spitzfindigkeit?
Das würde ich nicht so sehen. Also ich denke, das ist ein ganz klares Rückrudern, denn weil wirklich entscheidende Maßnahmen, die also zu einer Überführung in Gemeineigentum führen würden, nur auf Grundlage eines Gesetzes möglich sind. Alle Maßnahmen, die man ergreifen könnte ohne ein Gesetz, die sind eigentlich leer. Ich weiß nicht, welche Maßnahmen das sein könnten.
Einen freundlichen Brief schreiben?
Einen Brief schreiben an die Deutsche Wohnen, ob sie nicht ihre Bestände der Allgemeinheit zur Verfügung stellen wollen oder aber vielleicht auch einen Bittgottesdienst.
Aber ist das dann irgendwas, dass der Senat so sein Gesicht wahrt? Wer hat was von diesem Kompromiss, wenn die wirkliche Veränderung nur Gesetze bringen könnten?
Also ich vermute mal, es wird immer gesagt jetzt, ja, da entstünde so ein Druck und der Senat, der müsse dann handeln und das würde er tun. Ich vermute mal, das läuft so auf einen faulen Kompromiss hinaus. Der wird darin bestehen, dass der Senat sich weiter bemüht, Wohnungen zurückzukaufen, also möglicherweise auch Bestände von der Deutschen Wohnen oder von Vonovia zurückzukaufen. Die sind da durchaus ansprechbar. Wir haben ja jetzt das Beispiel gerade gehabt der 6.000 Wohnungen, die von ADO gekauft worden sind. ADO gehört übrigens auch zu den Unternehmen, die als enteignungsreif angesehen werden. Und dafür hat der Senat 1 Milliarde Euro bezahlt. Und ich denke mal, das wäre so eine der Maßnahmen, wobei man sagen könnte, naja, also wenn man jetzt dafür 1 Milliarde Euro ausgibt, dann kann man auch die Milliarde für den Neubau investieren und dann hätte man also den Bestand an Wohnungen vergrößert.
Es war doch auch der Hintergedanke, dass es durch die Enteignung nicht so teuer würde wie mit einem Kauf von Wohnungen.
Ja, das ist offen. Also das war natürlich die Intention der Initiatoren dieses Volksentscheids, dass eben nicht zum Marktwert zurückgekauft wird, sondern zu einem irgendwie auf andere Weise ermittelten Wert.
Jetzt verstehe ich aber tatsächlich nicht, warum sich die Initiatoren darauf eingelassen haben, auf diesen Kompromiss. Denn sie haben ja eigentlich jetzt ein schlechteres Ergebnis als das, wofür sie angetreten sind.
Ja, also ich meine, ich verstehe es auch nicht, aber es gibt da schon eine Begründung und zwar die, dass jetzt der Senat zugestimmt hat. Das ist also so ein Kompromiss, der ausgehandelt worden ist zwischen den Initiatoren des Volksentscheides, die angedroht haben, in die Klage zu gehen und dem Senat, der gesagt hat, naja, unter diesen Umständen würden wir also der zweiten Stufe zustimmen.
Gut, es gibt jetzt diesen Kompromiss, es wird nicht mehr über ein Gesetz, sondern über die Aufforderung zu Maßnahmen abgestimmt. Ja. Und das könnte dann ja wahrscheinlich gleichzeitig mit der Wahl zum Abgeordnetenhaus passieren, oder?
Das könnte sein, ja. Ich wäre natürlich wäre es günstig für den Volksentscheid, wenn das also nicht auf einen eigenen Termin gelegt werden würde, sondern mit den Wahlen zusammen. Ja, dann ist das ein Abwasch und die Chancen, also dass er angenommen wird, erhöhen sich dann. Also der nächste Schritt ist jetzt der, dass nach der gewissermaßen nach dem grünen Licht durch den Senat die 177.000 Unterschriften, die überhaupt für den Volksentscheid notwendig sind, also die 20.000 Unterschriften, die überschritten worden sind mit 70.000, das ist so die allererste Stufe, die leiten ja dieses Verfahren erstmal ein. Mhm. Und der Volksentscheid, der wird dann durch 177.000 Unterschriften fundamentiert und notwendig. Oder aber, wenn die Zahl nicht erreicht wird, dann ist alles hinfällig. Und erst dann kommt es zur Entscheidung. Dann müssen
Stimmt, das sind drei Schritte. Ja, ja, genau.
Drei Schritte.
Ja, 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 ja.
Ja. Der Senat hat jetzt also nochmal 4 Monate Zeit, glaube ich, um die Prüfung dieses Kompromisses durchzuführen.
Oh.
Mhm. Und wenn er sich dann endgültig damit einverstanden erklärt, dann beginnt die Sammlung für die zweite Stufe, die dann die Grundlage für den eigentlichen Volksentscheid wird.
Sie bzw. auch die Berliner Mietergemeinschaft war ja, glaube ich, auch bei diesem Bündnis dabei, das den Volksentscheid gestartet hat. Waren Sie persönlich auch bei den Treffen? Oder?
Nein, ich persönlich war bei den Treffen nicht dabei. Die Mietergemeinschaft gehörte jetzt auch nicht so einem Bündnis an als Organisation, sondern hat sich schon positiv dazu geäußert und ihn auch unterstützt.
Aber das heißt, Sie haben das aber logischerweise auch von Anfang an verfolgt. Ist das jetzt so, wo Sie sagen, naja, so ist es besser als gar nichts? Oder sind Sie jetzt schon so ein bisschen, denken, die Luft ist so ein bisschen raus? Weil es sich auch so lange hinzieht. Also man hat ihn ja schon wieder...
Ja, genau, das ist es ja. Das ist ja die Problematik. Ich meine, die Berliner Mietergemeinschaft, die hat natürlich nichts gegen Enteignung. Ja? Ist ein wenig skeptisch bei dem Begriff der Enteignung, der im Grunde genommen ja nur gegen Entschädigung und da droht immer dieser Marktwert vorgenommen werden kann. Und damit ist die Enteignung eigentlich ein Zwangsverkauf. Da an der Stelle müsste man sich fragen, wenn jetzt wirklich der Aufwand, der finanzielle Aufwand so hoch ist, dass dafür genauso viel Wohnungen gebaut werden könnten, tja, dann würde ich sagen, da müsste man tatsächlich auch eine Form finden, wo hier kommunales Eigentum eben durch Neubau hergestellt wird und nicht durch den Zwangsrückkauf.
Sie haben recht, damit es entstehen dadurch ja nicht mehr Wohnungen.
Es bleibt die gleiche Anzahl und das eigentliche Problem eben halt des Wohnungsmangels, das wird nicht gelöst. Also das könnte man einwenden. Man könnte natürlich eben sagen, dann werden ja die Wohnungen eben aus dieser Marktorientierung befreit und das ist natürlich auch ein politischer Fortschritt. Klar, und damit könnte politisch mit dem ganzen Potenzial besser umgegangen werden. Das ist durchaus eine Situation, die günstiger ist als die aktuelle. Ja, also das auf jeden Fall.
Gut, aber wir lassen uns überraschen, wie es jetzt weitergeht und hoffen, dass es vielleicht noch einigermaßen zügig klappt und dann nächstes Jahr ist ja dann auch sehr interessant, wenn das im Wahlkampf ist. Der Stand ist ja so, dass die Regierungsparteien generell dem Entscheid positiver logischerweise gegenüberstanden als CDU und FDP. So kann man es ja, glaube ich, sagen.
Das kann man natürlich mit Fug und Recht sagen, ja. Ja, klar. Wobei ich da auch also ich meine, man sollte jetzt nicht sagen oder denken, dass sie dem frohen Herzen zugestimmt hätten, sondern ganz im Gegenteil. Die haben im Grunde genommen gemauert. Also sie haben jetzt nicht diese krass ablehnende Haltung, wie meinetwegen die Freien Demokraten oder auch die Christlich-Demokraten gezeigt, aber gemauert haben sie schon. Haben auch sich nicht beteiligt, also die Parteien haben sich nicht beteiligt und ja, von daher ist jetzt so eine Situation eingetreten, wo ich denke, dass ja, es sich so eigentlich in Gefahr ist, irgendwann zu erschöpfen. Vor allen Dingen da die Maßnahmen, und das wird auch von Pestalozza, dem Verfassungsrechtler, stark kritisiert, gar nicht, die Maßnahmen sind nicht mit Fristen belegt. Also die Maßnahmen, die können ja in 10 Jahren mal ergriffen werden, ohne dass irgendwie irgendwo eine Handhabe bestünde, den Senat, außer mit medialem oder politischem Druck, ja, und der lässt natürlich dann auch immer sehr schnell nach, den Senat zu zwingen zu irgendwelchen Maßnahmen, von denen wir ja auch uns einigermaßen also wir skeptisch gegenüber sind, wie sie denn überhaupt ausschauen könnten, an die Maßnahmen. Also sind nicht nur jetzt allgemein Maßnahmen gefordert, sondern die Maßnahmen Maßnahmen, die da gefordert werden, stehen auch seitlich noch irgendwie im Raum.
Gut, wir werden das weiter beobachten und
sollte man machen,
auf jeden Fall. Ich spreche immer noch mit Joachim Oellerich vom Mieterecho, der Zeitung der Berliner Mietergemeinschaft. Ich sage am Ende auch noch die Webadresse, denn das Tolle an Ihrer Zeitung ist, ich kann es immer nur wieder sagen, dass Sie die kostenlos ins Netz stellen. Also sie ist eine Mitgliederzeitung, aber auch die Nichtmitglieder können Ihre wirklich tollen Artikel lesen. Das ist wirklich sehr nett.
Ja, freut mich, dass Sie das so sehen, aber die können auch die Online-Ausgabe hier in der Möckernstraße abholen und kriegen die dann auch kostenlos.
Ach, das Papier auch noch, ne? Das ist ja schick. Jetzt kommen wir nämlich zum zweiten brisanten Thema und da ist in der aktuellen Ausgabe, die ich hier liegen habe, mit dem schönen Titel System relevant. Auf der einen Seite, also oben steht dann zu System, sowas wie Umverteilen von unten nach oben, Immobilienkonzerne, Bankenrettung. Und dann steht relevant, kommunaler Wohnungsbau, wir haben schon darüber gesprochen, Umverteilung von oben nach unten, gute Wohnungen für alle, städtische Krankenhäuser, öffentlicher Nahverkehr, soziale Infrastruktur und gute Löhne. Und da ist ein Thema, was behandelt wird, etwas, was wir ja hier in Berlin haben, und zwar den Berliner Mietendeckel. Gott, wie heißt es offiziell? Mietenwohnungsgesetz Berlin. Der Stichtag hat einjährigen Geburtstag, kann man sagen. Das Gesetz ist Anfang des Jahres im Februar beschlossen worden und es besagt, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch sage, dass die Mieten aller Wohnungen, die vor 2014 gebaut wurden, auf dem Mietstand vom
18.06.2019
eingefroren werden.
Ja, grundsätzlich, das ist also die Grundaussage dieses Mietendeckels.
Das hat nichts mit dem Mietspiegel zu tun. Wenn meine Miete damals schon überhöht war, ist die einfach auf dem überhöhten Niveau eingefroren.
Ja, es sei denn, sie wird auch noch abgesenkt. Aber das sind dann Einzelregelungen, die jeweils nachgeschaut werden müssen.
Und dieses Gesetz gilt erstmal für 5 Jahre? Das heißt, meine Miete bleibt jetzt 5 Jahre auf diesem Stand. Aber es gibt natürlich eben auch tatsächlich Leute mit Staffelmiete, die ist dann in dem Moment außer Kraft gesetzt.
Ja.
Kann man ja erstmal sagen, okay, schafft auch keine neuen Wohnungen, aber gibt vielleicht ein bisschen Atempause. Aber es gibt da natürlich die Schattenseite und das ist das, was auch Schattenmiete genannt wird. Wenn man jetzt in Wohnungsanzeigen guckt, hat man ja erstmal die skurrile Situation, dass es teilweise heißt, hier in Berlin, es finden keine Besichtigungen statt. Man kriegt dann Fotos gezeigt und danach soll man dann eine Wohnung anmieten. Aber teilweise sogar von Wohnungsbaugenossenschaften kriegt man dann ein Angebot mit 2 Mieten. Das eine ist die Mietendeckelmiete und das andere ist eine höhere, die in dem Fall gilt, dass das Gesetz vom Verfassungsgericht gekippt wird. Und dann gilt diese höhere Miete auch gleichzeitig rückwirkend ab dem Moment, wo man den Vertrag unterschreibt.
Ja. Dazu verpflichtet man sich. Also es gibt eben halt diese beiden Formen der Mieten. Einmal die Wunschmiete der Vermieter und zum anderen eben halt in deren Schatten die rechtskonforme Miete, also rechtskonform gleich Mietendeckel, konforme Miete.
Und das Verrückte ist, also ich weiß gar nicht, ob man hier jetzt Namen nennen darf, aber sagen wir mal die EVM, das ist ja so eine Wohnungsbaugenossenschaft, die ganz hübsche Wohnungen hat. Ich hatte da so ein Angebot bekommen. Ja, und dann hieß es, normalerweise übergeben wir die Wohnungen in einem guten Zustand, also was weiß ich, renovieren selber nochmal drüber. Das können wir jetzt ja leider nicht machen, weil uns das Geld fehlt, weil sie nicht erhöhen dürfen. Deshalb werden die jetzt unrenoviert übergeben, aber trotzdem gilt die Schattenmiete rückwirkend, sollte das Gesetz gekippt werden. Und dann heißt es aber nicht, dann kriegst du Geld für die Renovierung rückerstattet. Das fand ich dann doppelt frech.
Ja, finde ich auch. Was soll man dazu sagen? Ich meine, die Genossenschaften, die haben sich ja sowieso also ziemlich da gegen den Mietendeckel positioniert. Also was, aber das muss man so sehen, eben halt nur die Vorstände der Genossenschaften waren. Die Genossenschaftsmitglieder, also soweit sie auch durch diese Initiative Genossenschaften von unten vertreten werden, die sind natürlich schon für den Mietendeckel und die sind auch für soziale Mieten, ja. Nur, ich bin der Meinung, da sieht man eine sehr problematische Entwicklung der Genossenschaften, die eben hier deutlich, deutlich marktwirtschaftlich orientiert sind und betriebswirtschaftlich auch dementsprechend ausgerichtet worden sind durch ihre Vorstände. Und ja, da gibt es dann eben halt Widersprüche. Zurzeit würde ich sagen, relativ wenig Gegenwehr und wie bei der EVM eben halt jetzt zu sehen, agieren die ja deutlich eigeninteresseorientiert.
Ich war bei den Differenzen sehr erstaunt. Also das war jetzt nicht, dass der Unterschied sagen wir mal, 30 Euro ist, sondern 110 Euro bei einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Das heißt ja, dass die gegenüber der 2019er Miete gerade mal schlappe 110 Euro draufschlagen bei einem Mieterwechsel. Das fand ich ganz schön viel.
Kann man so sagen, ja.
Ja.
Aber das wäre dann der Gang ohne den Mietendeckel. Und das wiederum zeigt die Notwendigkeit des Mietendeckels.
Ja, eben. Das heißt, hätte man früher ohne den Mietendeckel, hätte man sich höchstens auf den Mietspiegel berufen können? Oder kann man eigentlich überhaupt nichts machen, wenn die Miete sehr hoch ist? Außer, dass man die Wohnung dann nicht nimmt.
Es gibt ja eine ganze Reihe von Instrumenten. Also das Problem hier der steigenden Mieten und der sozialen Wohnungsversorgung, das ist ja nicht unbekannt. Also das kennt in der Zwischenzeit jeder. Und es war auch schon vor 5 Jahren bekannt und da gibt es die Mietpreisbremse. Die Mietpreisbremse, die sagt ja also grundsätzlich, dass nur 10% bei Neuvermietung nur 10% über den entsprechenden Mietspiegelwert die Miete angesetzt werden kann. Die können jetzt auch nicht, es können nicht reine Fantasiemieten sein.
Ja.
Es gibt aber eine Reihe von Ausnahmen, die das auch ermöglichen und das ist aber ein bisschen komplizierter.
Jetzt habe ich ja gelernt, dass im Mietvertrag alles Mögliche stehen kann und man kann ihn ja nicht aushandeln, sondern man muss ihn ja unterschreiben, sonst kriegt man die Wohnung nicht. Aber die Sachen, die nicht legal sind, die gelten dann nicht. Und da hätte ich jetzt gedacht, gut, diese Schattenmiete ist ja eigentlich auch etwas dubios, denn man unterschreibt ja einen Vertrag nach geltendem Recht und nicht nach Recht, was in einem Jahr gilt. Da hätte ich jetzt gedacht, ich unterschreibe und sage dann hinterher, okay, ihr macht eine Mieterhöhung, aber ich zahle nicht das Jahr oder die 2 Jahre, denn dafür gibt es keine Grundlage.
Ja, das ist alles noch offen, ne? Also weil es gibt ja noch gar keine Klagen, also es gibt ja auch noch gar keine Realisierung dieser Schattenmiete, die käme erst im Zuge, wenn der Mietendeckel für verfassungswidrig erklärt werden würde.
Ja.
Das ist die eine Geschichte. Ob aber der Mietendeckel dann automatisch gleichzeitig nichtig ist, das heißt also vollkommen wegfallen würde und damit dann die Schattenmiete hervortreten könnte aus ihrem Schatten, das ist alles noch offen. Also das müsste durchgeklagt werden. Davon sind wir aber noch weit entfernt. Also bisher können wir davon ausgehen, dass der Mietendeckel hier geltendes Recht ist und die Zweifel an seiner Verfassungsmäßigkeit, naja, die sollte man denen überlassen, die eben daran auch ein Interesse haben oder beziehungsweise ihren politischen Parteien. Denn die sind ja einerseits hier vor das Berliner Verfassungsgericht gezogen und andererseits eben halt auch nochmal nach Karlsruhe.
Eben.
Aber die Entscheidungen, die stehen immer noch aus und also solange die nicht von den Verfassungsgerichten gefällt worden sind, gilt der Mietendeckel so. Und die Schattenmiete verschwindet also im Schatten.
Das Gesetz gilt ja auch nur 5 Jahre. Wenn das in der Zeit nicht geklärt ist, sagt man dann, okay, dann haben sich die Klagen auch erübrigt, die vom Verfassungsgericht?
Meinen Sie die jetzt um die Schattenmiete
ja.
Sich ranken? Naja, die finden ja noch gar nicht statt, also weil die Schattenmiete, die existiert eben halt tatsächlich nur im Schatten.
Sagen wir mal, die Verfassungsbeschwerden kommen nicht durch, bestenfalls.
Ja.
Dann bleibt der Mietendeckel, der bleibt der Mietendeckel.
Der Mietendeckel bleibt.
Für diese 5 Jahre.
Ja.
Und wenn man Pech hat, wird dann, sobald der aufgehoben wird, die Miete erhöht.
Ich würde sagen, davon kann man ausgehen, dass die Miete erhöht wird. Aber wie hoch dann die Erhöhung ist, das ist noch offen.
Und das ist dann ja auch eine reguläre Mieterhöhung, die ja auch nicht so ohne weiteres geht.
Die bedarf einer Grundlage, ja. Und die bedarf einer anderen Grundlage als dieser vertraglichen Einigung oder Festlegung auf eine Schattenmiete. Also die Schattenmiete ist dann vollkommen verschwunden.
Ihre Einschätzung, Sie kennen ja auch so ein bisschen hier so die Berliner Szene und das ist ja auch nicht die erste Verfassungsklärung wahrscheinlich. Denken Sie, der Mietendeckel hätte gestanden?
Ich weiß es nicht, das kann man schlecht sagen. Also vielleicht kann man sich daran orientieren, wie die Gerichte hier in Berlin urteilen. Also es gibt ja einige oder eine ganze Reihe von Prozessen, die jetzt zurzeit geführt werden und die erste Stufe sind die Amtsgerichte und bei denen bleibt es jetzt zunächst mal mit einer einzigen Ausnahme. Die tun sich da etwas schwer, den Mietendeckel als verfassungsgemäß anzuschauen in einer Vielzahl der Fälle. Ja, nicht in der Mehrzahl, aber doch in einer deutlichen Vielzahl. Wir versuchen dann eben halt die Parteien zu irgendeinem Kompromiss zu bewegen oder aber versuchen das Verfahren erstmal ruhen zu lassen. In der Zwischenzeit hat aber die 67. Kammer des Landgerichtes, das ist also die Berufungsinstanz, eine Anfrage gestellt, beziehungsweise also eine Klärung der Situation, eine verfassungsrechtliche Klärung der Situation selbst auf den Weg gebracht. Das begünstigt die zweifelnden Richter und Richterinnen.
Aber das Amtsgericht, ich bin jetzt gerade überrascht, die befassen sich mit der Verfassungsmäßigkeit von einem Gesetz?
Die Amtsgerichte, die müssten das auch, wenn sie das Gesetz nicht anwenden wollten. Wenn sie es nicht anwenden wollten, dann müssten sie sich also verfassungsrechtliche Absicherung holen. Aber das versuchen sie zu vermeiden, dadurch, dass sie Einigung empfehlen oder aber auch erstmal Prozesse auszusetzen versuchen, bis die Klärung durch die Verfassungsgerichte erfolgt.
Das sind jetzt so Prozesse, angenommen, ich würde so einen Vertrag unterschreiben und ich klage dann dagegen, dass ich im Vertrag...
Nee, das sind Prozesse, die wegen Mieterhöhungen, die gegen den Mietendeckel verstoßen, geführt werden.
Ach, die gibt's ja auch, natürlich.
Ja, da gibt's eine ganze Reihe. Und dann sagen manche Gerichte, ja, also wir akzeptieren den Mietendeckel und in der Regel natürlich sind das die Mieter und Mieterinnen, die bekommen jetzt Recht.
Mhm.
Und manche sagen, ja, wir wissen nicht so genau und können sie sich nicht einigen.
Aber wissen Sie, was ich ein Problem finde? Normalerweise erfahre ich ja gar nicht, wie die Miete war. Da habe ich ja auch keinen Rechtsanspruch, oder?
Da, zu der Auskunft sind die Vermieter verpflichtet.
Ach, okay. Ob das Gesetz insgesamt als verfassungskonform gilt, bleibt abzuwarten, weil ja, glaube ich, FDP und CDU dagegen klagen wollen oder schon Klage vorbereiten? Wie ist da der Stand?
Die haben Verfassungsklage eingereicht, und zwar hier in Berlin vor dem Berliner Verfassungsgericht und auf der Bundesebene vor dem in Karlsruhe.
Das ist natürlich auch spannend für andere Städte, denn wenn der Bestand hat vor den Verfassungsgerichten, kann ja auch sein, wir müssen ja nicht ganz schwarz sehen, dann ist das ja vielleicht was, was andere Städte nachahmen möchten.
Ja.
Und dann ist es ja abgesichert.
Davon kann man ausgehen, ja.
Okay.
Also ich denke Bremen auf jeden Fall und Hamburg möglicherweise auch sofort.
Bayern vermutlich weniger?
Naja, in Bayern ist ja so etwas Ähnliches jetzt erstmal zum Stillstand gekommen, aber ich kann mir vorstellen, dass also in München dann da erneut Vorstoße vorgenommen werden, ja.
Das nächste Jahr, wenn wir davon ausgehen, dass wir uns in einem Jahr wieder sprechen, dann wartet man viele Ergebnisse von Gerichten ab.
Ja, dann haben wir vielleicht frohe Botschaften zu verkünden.
Und dann nähert sich das ja dem Wahlkampf zum Abgeordnetenhaus und vielleicht kommt dann doch irgendjemand auf die Idee, oh, mit Wohnungsneubau kann man vielleicht ein paar Stimmen kriegen, wir schreiben es zumindest mal ins Programm. Andererseits, wenn Sie sagten, es stand ja sogar im Koalitionsvertrag, ist das wirklich nicht etwas, wo man dann viel drauf geben kann, oder? Wahlkampfversprechen?
Naja, Wahlkampfversprechen sind immer so eine eigene Sache. Ne? Also, wie weit die denn eingehalten werden, ist offen. Also ich meine, man kann natürlich davon ausgehen, dass da einigermaßen günstige Kalkulationen vorgenommen werden. Ja, günstig, also für die Parteien und die sich dann nicht so leicht realisieren lassen, was eben halt auch jetzt der Fall ist, ja. Ich meine, wir waren damals schon skeptisch und haben gesagt, das, was hier in dem Koalitionspapier vereinbart worden ist, also die 6.000 Wohnungen pro Jahr durch die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, das ist so wenig, ja. Aber naja, die bleiben jetzt noch dahinter zurück und der private Wohnungsbau, der bringt also eben halt auch nicht das, was eigentlich notwendig ist.
Wenn wir jetzt sagen, in einem Jahr ist das Volksbegehren auf einem guten Weg, der Mietendeckel hat Bestand bei den Verfassungsgerichten und es gibt mehr kommunalen Wohnungsbau. Hätten Sie dann noch irgendeinen Wunsch, wo Sie sagen, noch was Grundsätzliches, was der Berliner Wohnungsmarkt oder die Berliner Mieterinnen und Mieter noch dringend brauchen oder ist damit das meiste abgedeckt?
Na, sagen wir mal so, die eingeschlagenen Richtungen, die würden wir akzeptieren. Es kommt aber dann auf die konkreten Formen an. Also es kommt auch darauf an, dass wir hier einen kommunalen Wohnungsbau bekommen, der eben anders, als es jetzt der Fall ist, durch die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften nicht auf den Markt orientiert, sondern sich deutlich davon absetzt und wieder zu politisch festgelegten Mieten kommt. Politisch festgelegten Mieten, die darauf orientieren, wie die Zahlungskraft der Bewohnerin ist. Und das ist also noch offen. In einer jetzt im Moment haben wir Wohnungsbaugesellschaften, die sich eigentlich von den privaten Wohnungsbaugesellschaften gar nicht wesentlich unterscheiden. Und aber das dürfte vielleicht noch ein anderes Thema sein. Kooperationsverhandlungen zwischen der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und den Wohnungsbaugesellschaften finden jetzt wieder statt. Und es ist zu befürchten, dass auch da gegenüber den letzten Kooperationsvereinbarungen zurückgerudert wird. Also das ist eine Situation, die überwunden werden müsste, sondern die öffentlichen Wohnungsbaugesellschaften, die müssten auch öffentliche Rechtsformen haben und mehr politisch gesteuert und politisch ausgerichtet werden. Ich meine, die Polizei, nur als Beispiel, die lebt ja nicht vom Knöllchenverkauf, ja, sondern die wird eben halt finanziert aus Steuermitteln. Und ich denke, die Wohnungsversorgung sollte ebenfalls Teil einer sozialen Infrastruktur sein, die sich näher nach einer kameralistischen Betriebsführung orientiert und da auch sich befreit von der marktwirtschaftlichen Orientierung. Also das wäre so das, worauf man hinarbeiten müsste.
Das heißt, Zuschüsse rein und nicht sagen, die müssen sich selbst tragen.
So ungefähr, ja.
Ja. Okay, wir werden uns in einem Jahr wieder unterhalten, hoffe ich. Und dann können wir gucken, ob wie die drei Punkte und dieser Punkt, wie die sich entwickelt haben in der Zwischenzeit. Ich hoffe natürlich alles zum Guten. Naja, wir werden es beobachten.
Ja, ich freue mich drauf, Frau Kirstin.
Alles klar.
Ich wünsche uns allen hier einigermaßen erträgliche Mieten.
Ja, genau.
Eine angenehme Wohnsituation.
Genau, super. Ja, toll. Vielen, vielen Dank.
Radio Magic City 6.